Hi, dear listeners.
Snapshots from the borders. We call ourselves citizen journalists.
A show in which migrants and asylum seekers deal with a very complex topic of migration.
This is 92.6 Radio Helsinki.
Dear listeners, we are back in the studio again.
Hallo, heute reden wir über die Situation beim steirischen Grenzübergang in Spielfeld. Hunderte Menschen müssen dort in Zeltlagern ausharren, bis sie wissen, ob sie weiterreisen dürfen, einen Asylantrag stellen können oder zurückgewiesen werden. Der Winter ist erbarmungslos und da sind auch die zuständigen Behörden. Es ist kalt. Die Zelte sind quasi nicht beheizbar, es mangelt an Kleidung und anderen Dingen, die für eine menschenwürdige Grundversorgung gebraucht werden. Wir waren dort in dem Lager bei einer Solidaritätskundgebung am 3. Dezember 2022 und haben mit AktivistInnen, UnterstützerInnen und Menschen, die unfreiwillig in dem Lager feststecken, gesprochen. Ausschnitte davor hört ihr heute in der Sendung. Wir waren aber auch bei der Eröffnung des Tags der Menschenrechte am 10. Dezember am Platz der Menschenrechte in Graz. Dort haben Menschen aus Solidarität mit den Menschen in den Lagern in Spielfeld und anderswo in Zelten übernachtet. Sie haben bei Kälte dort die Nacht verbracht, um ihre Solidarität auszudrücken, aber auch um Aufmerksamkeit zu schaffen und Druck auszuüben. Druck, damit endlich etwas passiert, um diese menschenunwürdige Situation zu beenden. Das war ein Redebeitrag von der Eröffnung des Tags der Menschenrechte am 10.12.2022. Aufgenommen vor und während des Sonnenaufgangs. Danach habt ihr noch ein bisschen Musik von der Solidaritätskundgebung in Spielfeld vom 3. Dezember 2022. Auch vor Ort war Petra Leschanz. Sie ist schon länger im Bereich der Flüchtendenhilfe aktiv. Zusammen mit Monika Mokre organisiert sie außerdem Pushback Alarm Austria, wo sie sich für Betroffene illegaler Pushbacks einsetzen. Im Folgenden hört ihr erst eine Ansprache von ihr von der Demo in Spielfeld und dann ein Interview mit ihr.
Hallo, Marhaba! Und hallo an alle. Aula nakke shoy bil arabi. Ana kteer mabsuta, yani el yom kulna ma ba'd, el nas min el khiyam w el nas hana min mintaka, el fannan aju min Graz w hada hafle ashan ehna bidna na'ish isay insan. ومو إن إزاي يعني الخيوانات وهذا هذا الموضوع الوضع هنا مستحيل وغير قانوني غير حقوق الإنسان في الشتاء كل هذا لازم بعيش بالخيمة.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Gästin heute ist Petra Leschanz. Wir können diese Sendung um 9 Uhr nachts machen, weil sie bis zu dieser Stunde fast jeden Tag mit den Flüchtlingen im Spielfeld zu tun hatte. Petra, willkommen und kannst du dich kurz vorstellen?
Danke für die Einladung, liebe Ipek. Ich bin die Petra Leschanz vom Border Crossing Spielfeld. Und wie die Ipek schon gesagt hat, bin ich jetzt noch ziemlich durchgefroren, weil ich gerade nach der Arbeit jetzt längere Zeit wieder im Spielfeld vor den Zelten war, um mit den Leuten zu sein, die derzeit gezwungen sind, in diesen Zelten zu wohnen.
Kannst du die Situation für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was im Spielfeld passiert ist, zusammenfassen? Wie war es am Anfang? Wie viele Leute waren da und wie ist es jetzt?
Ja, Spielfeld kennen vielleicht viele von uns nur deswegen, wenn sie Richtung Slowenien oder Kroatien auf Urlaub fahren und dann kurz mal durchrauschen über den Durban-Grenzübergang. Tatsächlich gibt es aber noch einen versteckten kleinen Bundesstraßengrenzübergang gleich neben der Autobahn. Und das Bild, das sich dort derzeit bietet, ist eines, das mich schon sehr stark auch an 2015 erinnert. Damals sind ganz, ganz viele Menschen, also insgesamt geschätzt 500.000, über diesen Grenzübergang Richtung Norden gegangen. Das war ein so Art Nadelöhr, der damals ganz, ganz großen Fluchtbewegung. Und damals sind eigentlich, um die Menschen vor der Witterung zu schützen, im Oktober, November Großraumzelte aufgebaut worden. Wir als Anwohnerinnen in der Südsteiermark haben uns immer gewundert, warum werden diese Zelte nicht abgebaut. 7 Jahre lang sind sie scheinbar funktionslos dort herumgestanden. Und daher ist es auch nicht weiter aufgefallen, dass im Oktober und eigentlich dann stärker ab Anfang November diesen Jahres plötzlich wieder Menschen in diesen Zelten waren. Es ist dort vor Ort im Spielfeld am Bundesstraßengrenzübergang eine Spezialabteilung der Polizei schon längere Zeit untergebracht, die dort in Containerbüros Asylanträge zu Protokoll nehmen. Und als dann in diesem Sommer im Burgenland die Zahl der Ankünfte sehr stark gestiegen ist, hat die Polizei begonnen, diese Protokollierung der Asylantragstellung auszulagern, also mehr nur direkt im Burgenland zu machen, sondern die Menschen, die eben den harten Weg über die Balkanroute überlebt haben, dann in unterschiedliche Teile Österreichs zu bringen oder zu schicken, wo dann bei der fremden Polizei eben jeweils der Asylantrag aufgeschrieben wurde. Und eine dieser Stationen war eben Spielfeld, was jetzt nicht weiter verwunderlich ist, weil da spezialisierte Beamte vor Ort sind und auch Dolmetscherinnen beigezogen werden können, damit die Asylanträge protokolliert werden. Wo es dann aber zu kippen begonnen hat, war, als dieser Ort benutzt wurde, um nicht länger Personen zur Registrierung, also zur Protokollierung des Antrages zu verwenden, sondern als Lagerplatz, als etwas, wo man Menschen mehr oder weniger aufbewahrt für eine mehr oder weniger längere Zeit unter Bedingungen, die vielleicht für Postpakete geeignet sind, weil da reicht es vielleicht, wenn man jetzt ein Zelt drüber stellt, damit es nicht angeregnet wird. Aber da geht es um Menschen, und auch nicht irgendwelche Menschen, sondern um Menschen, die die letzten Wochen und Monate gezwungen waren, in eine Obdachlosigkeit auf dem Weg über die Balkanroute Richtung Norden. Menschen, die extreme Gewalt erleben mussten an europäischen Grenzen und Menschen, die vielfach zuvor auch schon Jahre des Krieges überlebt haben. Und die sind jetzt in 2 Großraumzelten im Spielfeld und wünschen sich nichts sehnlicher, als von dort wegtransportiert zu werden.
Wie sieht die Situation im Vergleich mit der Grenze im Burgenland aus?
Naja, also der große Unterschied ist, dass die Personen hier nicht direkt über die Grenze aus Slowenien kommen, sondern eben über Serbien, Ungarn, dann im Burgenland ankommen sozusagen. Dort, haben sie uns erzählt, werden ihre Fingerabdrücke abgenommen und ihre Gesichter fotografiert. Dort erfolgt auch die Registrierung dann im europäischen Computersystem. Das heißt, auch alle anderen europäischen Länder wissen dann, dieser Mensch ist in Österreich sozusagen angekommen. Da kann dieser Mensch dann auch immer wieder hin zurückgeschickt werden, auch wenn er Verwandte in einem anderen Land hat oder ja, aus anderen Gründen auch eine bestimmte Destination hat. Hier ins Spielfeld kommen eben die Leute nicht direkt an, sondern werden hierher gebracht.
Kann man folgen, dass in der sogenannten Wartezone in Spielfeld der Katastrophenfall ausgerufen wird?
Wir haben mit wirklich großer Besorgnis den Wetterbericht für diese Woche schon Tage vorher beobachtet und gesehen, dass die Temperaturen nicht nur stark abfallen, sondern auch auf einem extrem niedrigen Niveau bleiben. Wir sind seit Anfang November eben als Border Crossing Spielfeld vor Ort bei den Menschen. Jeden Tag treffen sie, sprechen mit ihnen und erfahren so auch, wie es ist, in diesen Zelten für Unbestimmte leben zu müssen. Es war eben schon vor Einbruch dieser extremen Frostperiode zu kalt in den Zelten. Wir haben von den Menschen immer wieder gehört, dass sie eben nur eine dünne Wolldecke bekommen und diese Zelte ja nicht wirklich winterfest sind. Man kann sich das vorstellen wie ein großes Festzelt, wo einfach die Zeltbahnen auf der Seite aufgebogen werden, um circa 50 cm Durchmesser Schläuche hineinzuschieben, aus denen dann warme Luft geblasen wird. Also es ist eine Gebläseheizung. Das kann man sich so vorstellen, wenn man versucht, seine eigene Garage mit einem Haarföhn zu heizen, wobei die Garage ja noch den großen Vorteil hat, dass sie Mauern hat. Ja, aber wenn man sich ein Campingzelt vorstellt, das man versucht, mit einem Haarföhn zu heizen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie effektiv diese Gebläseheizung da im Oktober und November auch war. Wir hatten das Glück, dass es ein relativ warmer Spätherbst und Winter war, also dass der Frost für die Jahreszeit spät eingesetzt hat, aber jetzt ist er da und besonders in den Nächten, wo die Heizung ausgefallen ist, die Gebläseheizung komplett ausgefallen ist, haben uns Leute eben berichtet, jeweils am nächsten Tag, dass keiner im Zelt die Augen, also ein Auge zugetan hat, dass sie mitten in der Nacht auch aufgewacht sind, schlotternd und eben versucht haben, sich zu bewegen, um sich irgendwie warm zu halten. Aber wenn man dem ausgesetzt ist, dann kann man sich vorstellen, dass das alles andere als erträglich oder alles andere als menschenwürdig ist.
Vergleichen wir den Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine und denen hier ins Spielfeld. Inwiefern spielt Rassismus eine Rolle?
Naja, ich denke mal, man muss sich einfach nur anschauen, mit wie viel Fürsorge auch die Empfangszentren eingerichtet worden sind für Menschen, die dem Krieg in der Ukraine entkommen sind. Viele, die sich schon lange auch einsetzen, solidarisch für Menschen, die aus unterschiedlichsten Regionen der Welt fliehen mussten oder einfach ums eigene Überleben, ums Überleben der Familie, ums ökonomische Überleben, die auch kämpfen, die sich für die Leute einsetzen, die haben mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen, wie Menschen aus der Ukraine empfangen worden sind. Mit einem lachenden Auge deswegen, weil wir uns das natürlich auch für alle gewünscht haben, die gleichzeitig oder auch zuvor aus anderen Kriegs- und Krisenregionen ankommen. Und mit einem weinenden Auge, weil es einfach bitter ist und weh tut, wenn zwischen Menschen so ein Unterschied gemacht wird. Also diesen Standard, wie er zu Recht auch denen zuteil geworden ist, die dem Krieg in der Ukraine entkommen sind, den würden wir uns einfach wünschen für alle Menschen, die ankommen aus Kriegs- und Krisenregionen. Weil als Menschen sind wir alle gleich. und haben die gleichen Bedürfnisse.
Du bist ja auch mit den Pushback-Prozessen vertraut. Da wurde ja geurteilt, dass die Polizei systematisch gegen das Asylrecht verstoßen hat. Wie bewertest du das Verhalten der Polizei hier in Spielfeld?
Ich denke, da muss man zwei Dinge ganz klar auseinanderhalten. Die Polizeibeamten hier in Spielfeld habe ich als sehr engagiert erlebt, wenn es darum geht, die Situation für die Menschen vor Ort einigermaßen erträglich zu gestalten. Der Umgang, und das sagen uns auch die Leute, die in den Zelten leben müssen und mussten, ist sehr freundlich. Es ist ja auch wirklich ein Zusammenleben auf engstem Raum. Die Beamten sind ja genauso auch in dieser Zone drin, sitzen zwar in beheizten Containern und nicht im Zelt, aber sind in sehr engem Kontakt mit den Menschen, die in den Zelten sein müssen. Und ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, dass da auch mit den wenigen Möglichkeiten, die Beamten vor Ort haben, versucht wird, eben das Beste herauszuholen. Zum Beispiel ist für die Leute sehr entlastend zu wissen, dass wenn jemand gesundheitliche Probleme hat, also besonders vulnerabel ist, dass die Beamten einen dann vorziehen beim Transfer in eine feste Unterkunft. Das habe ich auch selber erlebt. Also wenn es notwendig war, das auch eben mit DOL zu kommunizieren, weil gesundheitliche Probleme dann ist von den Beamten diese Registrierungsnummer gelb. Armbändern dort tragen müssen, auch aufgeschrieben worden, und in allen Fällen, die mir bekannt sind, haben die Beamte dann auch wirklich geschaut, dass mit dem nächsten Transfer diese besonders verletzliche Person dann auch weitergeführt worden ist. Was davon aber getrennt gesehen werden muss, ist die Verantwortung für die Konzeption dieses Lagers. In der Konzeption dieses Lagers, das nicht für Menschen geeignet ist als Wohnort, als Unterbringungsort, weil eben die Räumlichkeiten eines Zeltes im Winter kein menschenwürdiger Unterbringungsort sind, die medizinische Versorgung nicht ausreichend gewährleistet ist, auch jetzt noch nicht ausreichend gewährleistet ist, wenn zweimal in der Woche für über 150 Personen, die auch immer wieder wechseln, eine Ärztin für wenige Stunden da ist, die auch keine Dolmetschung zur Verfügung hat, dann kann man das nicht als ausreichend bezeichnen. Also diese Art von Unterbringung, wenn man so nennen will, die ist aus unserer Sicht nicht rechtskonform, also widerspricht sowohl nationalen als auch Unionsrechtsvorgaben. Das ist nicht, dass die Beamten vor Ort entscheiden können, da liegt die Verantwortung ganz woanders und wesentlich höher.
Was könnte bei der Berichterstattung über die Menschen an der Grenze und in den Lagern besser sein?
Wir haben gemerkt, dass viele Journalistinnen und Journalisten den Wunsch hatten, auch mit Menschen zu sprechen, die in den Zentren leben müssen. Wir haben aber gemerkt, dass niemand von ihnen aktiv auch sich bemüht hat, muttersprachliche Kolleginnen oder Dolmetscher, Dolmetscherinnen mitzubringen, was natürlich die Intensität oder auch die Genauigkeit der Kommunikation sehr herabgesetzt hat. Also ich würde mir wünschen, dass da Journalistinnen und Journalisten einfach auch darauf achten, wie sie mit den Menschen vor Ort kommunizieren können und dementsprechende Möglichkeiten schaffen. Ein zweiter Aspekt ist einer, mit dem wir ja auch selbst zu kämpfen haben. Das ist das extreme Machtgefälle, das entsteht, wenn man Menschen einer so menschenunwürdigen Situation aussetzt. Das heißt, wenn Journalistinnen und Journalistinnen fragen, wie ist es in den Zelten, wie geht es ihnen, dann ist es natürlich bei Menschen in so einer prekären Lage, die so dem ausgeliefert auch sind, sehr, sehr schwierig zu erwarten, dass die Menschen frei von der Leber weg sprechen können, ohne Angst vor Auswirkungen zu haben. Das sind Menschen, die in Österreich um Asyl angesucht haben, ihre ganze Existenz und auch vielfach die Existenz ihrer Kinder, die noch nicht in Sicherheit sind, hängt davon ab, wie das Asylverfahren ausgehen wird. Und sich dann zu erwarten, dass jemand frei von der Leber wegsprechen kann, sagen, dass es ihm vielleicht auch nicht gut geht, dort, wo er jetzt gerade ist, das ist natürlich eine Illusion.
Was sind eure Forderungen an die Politik?
Wir würden uns wünschen, dass die Menschen, die ankommen, auch wie Menschen behandelt werden. Nicht mehr und nicht weniger.
Was sagen Sie zu Menschen, die behaupten, diese Menschen hier wären eine Bedrohung?
Also ich muss sagen, als ich das erste Mal nach Spielfeld runtergefahren bin, weil ich wusste, das sind jetzt Menschen, die in den Zelten sind, das sind viele Menschen, da ist es für mich auch ein eigenes Gefühl gewesen, anzukommen auf diesem großen Platz, der in der Nacht dann mit riesigen Scheinwerfern ausgeleuchtet wird, wo ein paar Speditionshäuschen stehen, sonst diese blockartigen Konstruktionen von der Polizei. Ist kein Ort, wo man sich jetzt besonders gemütlich fühlt. Und da stehen dann im Dunkeln auf einmal viele einzelne Personen um und um mit einer Kapuze auf, mit einem Handy in der Hand. Man weiß nicht, wer ist das eigentlich? Also es ist nicht das Gefühl einer besonderen Sicherheit vermittelt, ja, weil man kann sich vorstellen, wie wenn man in der Nacht an einem fremden Ort ist und da stehen auf einmal lauter Personen um und um, die man nicht kennt und nicht weiß, was die vorhaben. Also das vermittelt jetzt auf den ersten Eindruck wirklich nicht das Gefühl von, da möchte ich jetzt gern irgendwie allein spazieren gehen. Wenn man allerdings dort ist und die Menschen kennt, die in den Zelten wohnen, dann könnte der Kontrast eigentlich kaum größer sein. Wir sind ja täglich dort und also es schweißt dann irrsinnig zusammen, auch mit den Menschen jeden Tag Kontakt zu haben. Ich habe mich selber oft gewundert, wenn mir jemand sagt, ja, ich bin jetzt 12 Tage hier, ich habe das Gefühl, die Leute teilweise schon Wochen und Monate zu kennen. Man sieht da nämlich nicht die Masse an Personen, man sieht keine Zahlen, sondern man sieht den einzelnen Menschen, wenn man näher kommt. Und das sind natürlich ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Geschichten auch versammelt. Aber das ist für mich eben der große Unterschied. Ja, wenn man in einem so kleinen Ort wie Spielfeld, der nur 900 Einwohner hat, riesige Zelte aufstellt, wo mittellose und wehrlose Menschen über Tage und Wochen bleiben müssen und ihnen so war sehr lang, den ganzen ersten Monat, wo wir dort waren, nicht genug zu essen auch austeilt, sodass die Leute hungrig bleiben und zu den Häusern betteln geht, dann finde ich, tut man nicht nur denen etwas an, wie in den Zelten leben müssen, sondern dann ist es auch dem Ort gegenüber überhaupt nicht fair, weil in den Zelten waren an Spitzenzeiten bis zu 500 Personen und in einem 900-Menschen-Dorf so eine Einrichtung aufzubauen, die eigentlich ist wie eine Bahnhof-Durchzugshalle, ja, wo auch gar keine intensiveren Kontakte geknüpft werden können mit der Bevölkerung, weil die Leute ja nach Tagen oder Wochen dann auch wieder weg sind, dann ist das eigentlich für alle Beteiligten eine Zumutung.
Ich war auch dort und es war für mich auch sehr, sehr emotional und solidarisch. Es ist auch sehr ermutigend, finde ich. Test sonst noch etwas, das du hinzufügen möchtest?
Was wir uns am meisten wünschen, ist, dass diese Zelte dort wieder in den Dornröschenschlaf fallen, den sie die letzten 7 Jahre geschlafen haben. Wir wünschen uns, dass die Menschen, die jetzt noch gezwungen sind, in den Zelten zu sein, Tag für Tag, Nacht für Nacht, dass sie endlich ankommen dürfen und dass sie wie Menschen behandelt werden. Wir wünschen uns, dass diese Wartezone Spielfeld geschlossen wird und Menschen dort ankommen dürfen und auch wohnen können, wo sie sich wie Menschen fühlen können.
Okay, kennt ihr Virus? انت شلبية يا حبك من قلبي يا قلبي انت يا نهيا حبك من قلبي يا قلبي انت يا نهيا تحت القناطر مغروب ناطر كاس القواطر يا قلبي انت يا نهيا
Ihr habt ein Interview mit Petra Leschens gehört. Danach kam wieder ein kleiner musikalischer Eindruck von der Solidaritätsdemo in Spielfeld am 3. Dezember. Jetzt geht es weiter mit einem Redebeitrag von Doro Blanke. Wieder vom Tag der Menschenrechte. Doro Blanke war ebenso vorher in Spielfeld, auf Lesbos und an anderen Grenzen, wo sie Geflüchteten Hilfe organisiert. Sie fasst ihre langjährigen Erfahrungen und ihre Ansichten zur aktuellen Lage zusammen.
Also Tag der Menschenrechte, was soll ich dazu sagen? Das fällt mir jetzt wirklich wahnsinnig schwer. Ja, ich kann jetzt die Zivilgesellschaft loben, uns alle, wie immer. Ich kann klagen über die Versorgung in der ganzen EU, aber mir ist es lieber, wenn wir uns eingestehen, auch wenn es uns jetzt in unserem Wohlstandsleben wehtut, dass wir einfach an den EU-Außengrenzen einen rechtsfreien Raum haben. Es macht betroffen, ich weiß, es ist nicht leicht und wir müssen dagegen laut werden. Ich weiß auch, laut werden ist schwierig für uns Österreicherinnen, weil wir sind so erzogen, wenn du laut wirst, setzt du dich ins Unrecht. Aber wir müssen laut werden, denn es ist dringlich. Gestehen wir uns das doch ein, auch wenn es wirklich weh tut. Wir dürfen in einem Privileg hier in einem Zelt schlafen. Wir dürfen mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Flugzeug zur nächsten Veranstaltung fahren, während andere in einem Zelt leben müssen oder oft nicht einmal eines bekommen. Das uns einzugestehen, das tut weh und ich weiß, wir sollten einfach auch immer da sein, uns Hoffnung zu machen gegenseitig, aber ich denke, dass wir da sind, ist ja schon Hoffnung. Aber ich finde es auch wahnsinnig wichtig, anhand, was ich sehe in meiner Arbeit, was ich höre, wenn ich mit politischen Personen spreche, dass wir uns einfach auch die Realität eingestehen. Das motiviert uns dann zum Lauterwerden. Es ist dringlich. Während wir hier stehen, werden jetzt Tausenden von Geflüchteten in Europa ihre Rechte und ihre Würde genommen. In dem Moment ist ein Boot gelandet auf Lesbos. Die Menschen verstecken sich. Es beginnt die Menschenjagd. Entweder werden sie von den Behördenmitarbeiterinnen, die in Autos fahren ohne Nummernschilder, mit Sturmhauben bewaffnet, Kabelbinder an ihrem Gürtel, gefunden und zu einem Pushback vorbereitet. Das heißt, sie werden eingesperrt, beraubt, in einen Container eingesperrt, beraubt, getreten und am nächsten Tag in der Abenddämmerung oder in der Nacht auf einer sogenannten Rettungsinsel ausgesetzt und ins türkische Gewässer wieder zurückgepusht. EU-Außengrenzen, rechtsfreier Raum. Denn ich rede den ganzen Sommer, habe ich mit EU-Parlamentarierinnen wegen Frontex gesprochen. Sie Manche sind sehr gut informiert, manche schlechter. Ich war aber trotzdem sehr dankbar, dass sie die Gespräche zugelassen haben. Aber die Leute sind hilflos, es ist interessant. Sie fragen mich, was sie tun sollen. Ja, laut sein, ich kann nur das sagen. Ich meine, wir wissen alle, wie es zugeht. Bulgarien, Kroatien hat jetzt so lange geprügelt und gepusht, um zu zeigen, dass es Schengen-würdig ist. In Bulgarien schießt man bereits auf Geflüchtete. Und in der Ägäis, in Belarus, gibt es Pushbacks Ende nie. In der Sahara, am Mittelmeer, sterben Menschen. Es tut mir leid, ich habe keine besseren Nachrichten am Tag der Menschenrechte. Es gibt Gründe, warum ihr oft einen Rückzug braucht, denn es ist echt bestürzend. Aber ich finde es auch wichtig, wenn ich unter Leuten bin, dass wir es uns einfach bewusst machen. Und nach mir kommt der Wolfgang Benedek, der kann dann rechtlich das auch ganz viel dazu sagen. Innenminister Kahner bettelt förmlich die europäischen Innenminister an, der anderen EU-Staaten endlich auf ihn zu hören, restriktiveren Außengrenzschutz. Er bettelt auch uns an, subtil, aber effizient, nämlich, dass wir schweigen. Im Grunde neigen wir Österreicherinnen ja dazu, nicht als Außenseiterinnen gelten zu wollen. Jetzt wird es schwierig. Denn mit diesem Thema, da müssen wir immer wieder darüber reden und das schafft Einsamkeit, denn die Leute wollen nicht gestört werden. Weder beim Punsch trinken, noch beim Kaffee trinken, noch beim gemeinsamen Essen. Es irritiert sie, wenn wir dann über diese Grausamkeiten sprechen. Immer wieder sollten wir sie jedoch stören und laut sein. In dieser Gesellschaft, die so sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und für die Geflüchteten sollten wir laut sein, die mit Schweigen dieser Gesellschaft in diesen Dreckscamps leben. Ich sage das jetzt ganz bewusst. Ich war in Spielfeld unten auch, es ist eine Katastrophe. Die Leute sind rauskommen in kurzen Hosen, Jacken, wir haben Frühstück verteilt. Am Anfang haben wir darum betteln müssen, dass überhaupt ein Polizist denen sagen kann, dass es jetzt Frühstück gibt, weil er hat gesagt, wir haben leider keine Dolmetscher, das ist zu teuer. Aber man finanziert Frontex. Ja, ich möchte euch fragen, was sollen wir sagen am Tag der Menschenrechte? Was würdet ihr sagen, wenn ihr hier steht? Habt ihr eine bessere Idee als ich? Es tut mir leid, es ist so dramatisch. Die Foltergefängnisse, in Zypern waren wir. Die Leute leben inmitten von hektarweisen Exkrementen. Die gehen außerhalb des Camps, müssen sie ihre Notdurft erledigen, weil es gibt für 3000 Menschen nur 100 Toiletten und die werden nicht gereinigt. Es gibt dort die Affenbocken, offene Tuberkulose. Wir haben mit Ärzte ohne Grenzen Kontakt aufgenommen und sie gebeten, eine Explorer-Tour dorthin zu machen, was Markus Bachmann auch versprochen hat. Auch auf Zypern werden Menschen gejagt. Das müssen wir uns bewusst sein am Tag der Menschenrechte. Die Menschen werden gejagt, damit sie nicht nach Europa kommen. Was können wir tun? Ich bin strikt. Ich glaube, wir müssen ernsthaft unseren Alltag unterbrechen. Wir sind alle so gehetzt von einem Termin zum anderen. Das ist irrsinnig wichtig. Und trotzdem glaube ich, jetzt wird der Tag kommen. Wir müssen unseren Alltag unterbrechen. Hinschauen tut weh. Wir werden unsere Komfortzonen verlassen müssen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und trotzdem die Frage, seit 8 Jahren rede ich oder schreibe ich irgendwas am Tag der Menschenrechte, wie viele Tage der Menschenrechte noch, wo es sich eigentlich verschlechtert. Wie viele Tage der Menschenrechte noch, bis wir uns wieder in den Spiegel schauen können, denn es betrifft uns alle. Ich weiß, die Linken hören das nicht gerne, weil die sagen, wir haben diese Leute nicht gewählt, ja, aber wir sind anscheinend zu leise. Gehen wir jetzt gemeinsam nachher, wenn wir fertig sind, nach Hause und überlegen wir, wie können wir unseren Tag unterbrechen? Unterbrechen gegen diese Rechtsbrüche, für Menschen in Not. Und ich bin mir sicher, jedem von uns fällt etwas dazu ein. Danke. Ja.
Çadırımın üstüne şıp dedi damlar. Çadırımın üstüne şıp dedi damlar. Allah canımı almadı onlar. Allah canımı almadı onlar. Veresiye ver vere kalmadı kalmadı. Veresiye ver vere kalmadı kalmadı. Allah canımı almadı onlar. Allah canımı almadı onlar. Rampiri 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 rampiri.
Teşekkür ederim.
Ihr hörtet einen Beitrag von Doro Blanke zur Eröffnung des Tags der Menschenrechte. Wir springen nun zeitlich wieder zurück zum 3. Dezember und hören jetzt noch einen Redebeitrag aus Spielfeld, diesmal von Sandra Kotschowan.
Hallo, wer sind Sie?
Hallo, ich bin Sandra Kotzowan, Geschäftsführerin der Steirischen Gesellschaft für Kulturpolitik.
Wie hat sich die Situation an der Grenze in Spielfeld seit dem Frühjahr 2022 geändert? Oder generell, wie ist die Situation hier jetzt im Spielfeld?
Wir haben die Aktion gemeinsam mit den Organisationen von vor Ort hier heute veranstaltet am 3.12., also mit Border Crossing Spielfeld, mit Spendenkonvoi Graz und mit Doro Blanke, Refugees are Welcome, weil sich die Situation so dramatisch zugespitzt hat, weil im Jahr 2022 Menschen in Zelten nächtelang hier im Winter leben, ist falsch gesagt, müssen. Und weil sich leider niemand, weder von der Regierung, von der Bundes- noch von der Launes-Regierung zuständig fühlt dafür. Und es sind immer wieder tagelang Menschen hier, die ankommen bei klirrender Kälte, die keine Schuhe haben, die in Flipflops kommen. Und es ist immer, jetzt auch wieder 2022, diesen NGOs, diesen zivilgesellschaftlichen organisierten Menschen zu verdanken, dass die Menschen nicht frieren müssen.
Wie sehr sind Sie überrascht, dass Österreich nicht fähig oder nicht bereit ist, den Menschen hier an der Grenze eine zumindest halbwegs menschenwürdige Unterkunft zu bieten?
Also würde ich sagen, dass ich überrascht bin, würde ich lügen. Ich bin zutiefst empört darüber, dass das überhaupt möglich ist in so einem reichen Land wie Österreich. Wir geben Milliarden für Rüstung aus, für Waffen aus. Wir schaffen es nicht, Menschen einfach einzukleiden und menschenwürdig durch ein Land zu begleiten, durch unser Land zu begleiten. Wie wir wissen, ist Migration das Natürlichste und gibt's einfach, hat's immer schon auf der Welt gegeben. Und ich find's tatsächlich empörend und ich bin leider wenig überrascht bei dieser Regierung, die tendenziell konservativ rechts ist und auch der kleine Regierungspartner auf Bundesregierungsebene anderes sagt, als er tut.
Rechte Medien und Politikerinnen versuchen gezielt Angst in der Bevölkerung vor den Menschen hier ins Spielfeld zu schüren. Was würden Sie diesen Menschen, denen versucht wird, Ängste einzureden, entgegnen?
Ich würde Ihnen entgegnen, kommt's her, sprecht's mit den Menschen, seid's gemeinsam für die Menschen da, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ich habe nicht vor meiner Nachbarin Angst, wahrscheinlich, hoffentlich auch nicht. Geht's einfach offen auf Menschen zu, die hier auf der Durchreise sind, die sich vielleicht hier niederlassen möchten. Es gibt keinen Grund, vor einem anderen Menschen Angst zu haben, außer er bedroht mich mit einer Waffe. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass wir alle in einem friedlichen Miteinander gut umgehen können.
Besonders rechte Medien und Politikerinnen vergleichen die Situation gerne mit 2015. Wie vergleichbar ist die Lage?
Gar nicht, glaube ich. Tatsächlich gar nicht, weil erstens sind nicht so viele Menschen gerade in Migration unterwegs. Ich finde das alles so lächerlich. Ich meine, es geht um 4.000 Menschen, die eine Unterkunft brauchen in Österreich. Was soll das? Also das ist einfach lächerlich. Ich brauche nicht, wir sind 8 Millionen Menschen in Österreich. Wir geben, ich weiß nicht, wie viel Geld für Wirtschaftsförderung aus, für Waffen. Und wir bringen 4.000 Menschen nicht in eine Wohnung. Das kann mir keiner erzählen. Also da stimmt einfach politisch was nicht. Das ist eine Frage, ob ich will oder nicht. Und offensichtlich will man nicht. Und da muss mir keiner erzählen, ich muss auf meinen Koalitionspartner Acht geben. Das muss man wollen. Also es gibt keinen Grund, da irgendeine Hetze zu betreiben.
Was glauben Sie, wollen die Menschen durch diesen Fall gleich erreichen?
Böses Blut schüren. weil was soll es sonst sein? Und man muss ja auch sagen, 2015 war es schon so, weil die Frau Ministerin Edtstadler gesagt hat, die Regierung hat es geschafft. Die Regierung hat 2015 gar nichts geschafft. Das waren diese NGOs, diese Frauen, diese Männer, die jetzt wieder im Einsatz sein müssen und denen es auch lieber wäre, sie müssten es nicht tun, weil eigentlich sollte es professionell abgewickelt werden. Das heißt, die Regierung hat gar nichts zusammengebracht. Zusammengebracht hat es die Zivilgesellschaft. Und das ist nicht richtig. Und ich bin auch nicht, soll total gern steuern, weil mir das wichtig ist, dass wir in einem Sozialstaat leben. Nur ich sehe da einfach ein Ungleichgewicht dazu.
Einerseits wurden 2021 zwei Prozesse wegen Maßnahmenbeschwerden aufgrund illegaler Pushbacks gegen die Polizei geführt und auch gewonnen. Andererseits rückt Europa immer weiter nach rechts. Wird die politische und gesellschaftliche Lage für die Menschen und ihre Rechte an den Grenzen besser oder schlechter?
Also ist mit den Pushbacks, da ist ganz viel der Petra Leschans zu danken, die heute auch hier ist. Das ist ihr Verdienst tatsächlich, dass sie das durchgeboxt hat. Ich bin tatsächlich eine glühende Europäerin, weil ich überzeugt davon bin, im Summe als Mensch, dass man gemeinsam mehr zusammenbringt, egal ob als Menschen oder als Staaten oder als Gemeinschaft. Und Europa muss man mal auseinanderdröseln. Wer ist Europa? Das heißt, wir entsenden Menschen, die im Europäischen Parlament ihre Hand heben oder nicht. Und man sollte sich mal das Abstimmungsverhalten der EVP, der Europäischen Volkspartei, anschauen. Die stimmen ganz ab, als sie hier sagen, dass sie hier abstimmen möchten. Das heißt, dieser Rechtsruck ist eigentlich gewollt, weil das Europäische Parlament ist seit Jahren von der EVP geführt und hat die EVP eine Mehrheit. Das heißt, die ganzen von den EVPler, die jetzt schreien, wir müssen ein soziales Europa kriegen, haben sie eigentlich seit Jahrzehnten verhindert. Das heißt, wir müssen mit unserem Wahlverhalten, das ist auch etwas, was wir können und zum Glück können wir wählen, ohne dass was ist, sowohl als Frauen als auch Männer in Österreich. Wir können mit unserem Wahlverhalten dafür sorgen, dass Europa, die Europäische Union, nicht nach rechts rückt, sondern dass wir auf einen humanitären und menschlichen Weg sind, wo die Menschenrechte wieder dahin gehören, dahin kommen, wo sie hinkommen.
Was könnte bei der Berichterstattung über die Menschen an der Grenze und in den Lagern besser sein?
Alles. Grundsätzlich alles. Es sind, ich war halt tatsächlich jetzt 2022 das erste Mal hier. Ich habe wahnsinnig viele tolle, sympathische, super Menschen getroffen, die sich einfach gefreut haben, durch Kunst und Kultur ein Stückchen auch mit ihrem Herzen der Heimat näher zu sein. Das täuscht natürlich nicht hinweg, dass viele einfach mit unzureichend angezogen sind und dass es ihnen nicht gut geht. Aber die Berichterstattung an der Grenze muss so sein, dass wir dafür sorgen. Und ich kann es immer wieder wiederholen, Zimmer statt Zelte. Es kann nicht sein, dass im Winter Menschen in Zelten auf Holzbritschen schlafen müssen. Das geht nicht. Also Berichterstattung bitte ja, unbedingt dahingehend, das darf nicht sein. Wir müssen so viel Druck auf die Regierung machen, dass das nicht sein darf. Wir können uns das leisten.
Was wäre Ihrer Meinung nach der bestmögliche Umgang Österreichs mit der Tatsache, dass viele Menschen aus welchen Gründen auch immer die Grenze überqueren wollen?
Ja, einfach registrieren, weiterhelfen. Auch das können wir uns ganz gut leisten. Und es gibt wissenschaftliche Daten, die werden nur leider nicht gelesen oder gehört, weil es so von den Rechten überschrien wird. Ich glaube, 2/3 der Menschen, die hier zum Beispiel im Spielfeld sind, die reisen weiter. Also die wollen gar nicht bei uns bleiben. Und auch die, die bei uns bleiben möchten, möchten dann nach Hause. Weil man braucht sich nur selber überlegen, wie wäre ich schon gern von daheim weg, oder? Wir unter wahnsinnigen Bedingungen, nämlich nicht so wie wir gemütlich ein Wochenende, weiß ich nicht, wohin fahren, sondern die haben schwierigste Bedingungen, nichts, wenig zum Essen. Natürlich müssen sie es zahlen und wenn sie ihr Glück haben, kommen sie daher. Also wir einfach registrieren, entsprechend human umgehen mit den Menschen, wie ich mit jedem Menschen gerne umgehen möchte und schauen, was braucht's und was braucht's nicht. Und bitte aufhören mit der Unterscheidung von politischen Flüchtlingen und wirtschaftlichen Flüchtlingen.
Wie beurteilen Sie den Umgang der Polizei bzw. der Grenzpolizei mit Menschen, die die Grenze überqueren wollen?
Das kann ich tatsächlich nur vom Hörensagen sagen, aber diese Organisationen, die hier vor Ort im Spielfeld sind, haben einen sehr guten Kontakt zu den Polizistinnen und Polizisten hier. Die bemühen sich wirklich um einen guten Umgang, sind meistens aber alleingelassen, wo wir wieder da sind, dass es keinerlei Geld gibt für eine entsprechende Begleitung durch die Regierung oder durch wen auch immer, durch welche Organisation auch immer, Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Wurscht, was auch immer. Die Leute, die Polizistinnen und Polizisten leisten hier sehr gute Arbeit, höre ich, werden aber auch ein bisschen alleingelassen, weil sie sind in erster Linie geschult in ihrem Beruf und nicht als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und es muss an Menschen überfordern, wenn du täglich 150 Leute registrierst, die unterschiedlichsten Geschichten hörst, keine Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Verfügung bekommst. Das heißt, auch hier wird absichtlich geschürt, meiner Meinung nach, dass da ein hohes Frustrationspotenzial entsteht.
Ich habe Caritas heute nicht hier gesehen. Warum sind sie nicht da, wissen Sie?
Ja, weil sie keinen Auftrag von der Regierung haben. Also die Caritas muss natürlich auch entsprechend entlohnt werden, wenn sie hier tätig wird. Und wir sind auch aber im bilateralen Gespräch mit der Caritas. Grundsätzlich auch die neue Direktorin der Caritas hat da, glaube ich, ein offenes Ohr. Aber auch die müssen natürlich auch entsprechend entlohnt werden, damit sie professionell hier zur Seite stehen. Aber sie sind herzlich eingeladen, das auch ohne dem zu tun, weil es gibt ja auch Spenden in der Caritas.
Wie können sich die Menschen innerhalb Österreichs für die Menschen im Spielfeld einsetzen?
Das ist zweischneidig. Also einerseits gibt es hier sehr viele Leute, die sich einsetzen können. Tatsächlich sind die mittlerweile leider, muss man sagen, seit 2015 Profis. Das heißt, am besten ist bei diesen Organisationen zu spenden, weil die wissen, was die Menschen brauchen. Die einzelnen wunderbaren Persönlichkeiten wie die Petra Leschans oder die Nicola Barloch oder die Doro Blanke oder auch das Wochenende für Moria, einfach spenden für diese Organisationen. Es wäre mir aber tatsächlich lieber, wenn die Regierung jemanden beauftragt, der das professionell macht. Das ist das Ziel. Zimmer statt Zelte ist einfach ganz wesentlich. Das heißt, die Regierung muss einfach Geld hergeben, entweder die Bundesregierung oder die Landesregierung, damit diese Menschen menschenwürdig untergebracht werden. Und die Menschen, wir haben diese Aktion gestartet aus Kunst- und Kulturbereich, damit es sichtbarer wird, damit es spürbar wird und es tut weh, das zu sehen, so schön die Solidarität ist, aber es ist unglaublich bedrückend. خلاص هي هي ما راح تغير خلاص بس يلا
Gerade haben wir Sandra Kotschowans Rede von der Solidaritätskundgebung in Spielfeld vom 3. Dezember 2022 gehört. Damit kommen wir zum letzten Beitrag. Dieser ist von Brigitte Kratzwald. Sie sprach bei der Eröffnung des Tags der Menschenrechte über eine Organisation, die für sehr viel Elend und Gewalt an Europas Grenzen verantwortlich ist. Frontex.
Ein Flugzeug der europäischen Grenzschutzagentur Frontex hat ein Flüchtlingsboot in Seenot entdeckt. Es sind etwa 50 Menschen an Bord, viele sind in Panik, weil der Motor ins Wasser gefallen ist. Und die Seenotleitstellen in Italien und Malta sind informiert, doch es passiert nichts, obwohl mehrere Handelsschiffe in der Nähe sind. Erst 10 Stunden später kommt ein Schiff der libyschen Küstenwache und bringt die Menschen zurück nach Libyen. Und was da passiert ist, das ist kein Ausnahmefall, sondern das hat System. Retter sagen, seitdem Frontex mit Flugzeugen über Mittelmeer fliegt, hat die Zahl der Rückführungen nach Libyen massiv zugenommen. Und das passiert so, dass die einfach, wenn sie Schiffbrüchige entdecken, die ganzen Seenotleitstellen informieren, eben auch die in Tripolis. Und die anderen halten so lang still, bis die libysche Küstenwache da ist, auch wenn das Schiff schon in der Such- und Rettungszone von anderen Ländern ist. Und diese Rolle von Frontex sehen wir natürlich nicht nur im Mittelmeer. Und das ist Grund genug, vielleicht einmal hinzuschauen, was ist denn eigentlich Frontex? Menschen, die wir auch alle mit unseren Steuergeldern bezahlen. Frontex ist nämlich eine Agentur der Europäischen Union, die dazu beitragen soll, die Außengrenzen der EU zu schützen. Und nach Eigendefinition trägt Frontex dazu bei, Europas Grenzen offen und sicher zu halten, worüber man ja fast lachen könnte, wenn einem das Lachen nicht im Hals stecken bleiben würde. Sicher natürlich ist immer die Frage, für wen. Denn Frontex soll illegale Einreisen verhindern und Schlepper fassen. Wobei es wichtig ist zu wissen, dass diese illegalen Einreisen einfach für Frontex und die Auftraggeber ein Risiko darstellen, das gleichzusetzen ist mit Kriminalität. Das heißt, es geht einfach um Verhinderung oder Reduzierung des Einwanderungsrisikos. Während Frontex, wie es gegründet worden ist, eigentlich nur koordinieren und unterstützen sollte, die Grenzpolizei der einzelnen Mitgliedstaaten, hat sie jetzt mit der neuen Frontex-Verordnung von 2020 auch ganz dezidiert den Auftrag bekommen, bis 2027 eine ständige Reserve von 10.000 Einsatzkräften aufzubauen und erhält dafür eben auch Kompetenzen, die sonst eigentlich nur die Polizei der Mitgliedstaaten hat. Für diese Einsätze zur Überwachung und Migrationsabwehr nutzt Frontex eben nicht nur Flugzeuge und Schiffe, sondern auch Drohnen, Satellitenüberwachung, hochauflösende Kameras und Radargeräte, Werkzeuge zur Muster- und Verhaltenserkennung sowie Waffen und Munition. Ja, ihr hört es richtig, Frontex wird auch bewaffnet, diese neue Einsatzgruppe. Und das alles lässt sich die EU natürlich auch einiges kosten. Das Budget von Frontex ist sukzessive immer erhöht worden. 2020 waren es 460 Millionen Euro, 2021 544 Millionen Euro und das Gesamtbudget für den Zeitraum 2020 bis 2027 hat sich auf insgesamt 5,6 Milliarden Euro erhöht, die eben zum Großteil aufgewendet werden für diesen neuen Aufbau der Einsatzgruppe und für Beschaffung von Material. Zusätzlich bildet Frontex auch noch Grenzpolizisten aus, und zwar nicht nur in EU-Staaten, sondern auch in den angrenzenden Ländern wie Bosnien, Montenegro, Serbien, Albanien, Moldawien, auch zum Beispiel diese berüchtigte Küstenwache in Libyen, und in letzter Zeit geht es sogar noch weiter in den Süden bis in den Senegal. Das heißt, das EU-Grenzregime breitet sich immer weiter und weiter über die EU-Grenzen hinaus aus. Und eigentlich wäre das ja schon bedenklich genug, aber vermutlich wisst ihr auch alle, dass es Frontex nicht dabei belässt, Migration jetzt zu verhindern oder es zumindest nicht schaffen, ohne dabei Menschenrechte ganz massiv zu verletzen. Frontex schaut zu, wie Gewalt von Grenzpolizisten angewendet wird. Sie wenden selbst Gewalt an. Menschen, die an der bosnisch-kroatischen Grenze zurückgepusht werden, haben schon vor Jahren immer wieder erzählt, dass sie dabei auch Frontex-Personal gesehen haben, dass die auch dabei waren. Und erst im letzten Jahr hat eine monatelange Recherche von mehreren Medien wirklich Beweise gefunden, dass Frontex auch aktiv beteiligt war. Frontex von übers Mittelmeer. In 22 Fällen konnte es wirklich nachgewiesen werden. Die Dunkelziffer ist vermutlich weit höher. Als Folge davon musste der Direktor Leggeri zurücktreten. Im Moment wird gerade eine neue Führung installiert, aber Kritikerinnen meinen, dass eine neue Leitung nicht viel ändern wird. Sie beanstanden dann vor allem die mangelnde Kontrolle. Frontex untersteht quasi einem Aufsichtsgremium der Mitgliedstaaten und für die ist der Grenzschutz wesentlich wichtiger als Menschenrechte oder der Schutz von Menschen.
Ihr habt soeben einen Redebeitrag zur Grenzschutzagentur Frontex gehört. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.